zu dir, Vater im Himmel, in deine Gegenwart hinein, Herr. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du so gut bist, Jesus. Nicht, weil wir gerecht sind, sondern weil du gerecht bist, Jesus. Und unsere Gerechtigkeit finden wir in dir. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, weil du all unsere Schuld getragen hast, Herr. And so with boldness, Lord, we come. Mit Kühnheit, Herr, mit Mut, kommen wir zu dir. Und Herr, wir sagen einfach, wir sind bedürftig und wir brauchen dich. Wir brauchen mehr von dir, Herr. Wir brauchen deine Erfrischung, Jesus. Wir brauchen deine Kraft, Jesus. Denn nur in dir und mit dir ist alles möglich, Herr. Auf uns alleine gestellt können wir gar nichts tun. Aber mit dir, Jesus, ist nichts unmöglich. Halleluja. Ich möchte mit uns eine Schriftstelle lesen. Ich möchte, dass wir es zusammen lesen, wenn du deine Bibel dabei hast. Du kannst es gerne aufschlagen, Johannes 12. Und der Überschrift könnte sein, und die wollten dennoch nicht glauben. 12 ab Vers 37. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, denn er sagte: Herr, wer glaubt unseren Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesagt: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit dem Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Und das spricht von Jesus. Er hat Jesus gesehen und erkannt, dass er kommt. Und das hat mich eine lange Zeit verwirrt. Es heißt, sie konnten nicht glauben. Und Gott hat ihr Herz verstockt oder geblendet. Er hat sie geblendet und das hat mich immer verwundert. Und ich fragte Gott, wie kann das sein? Wie kannst du jemanden so verhärten und verblenden, die nicht glauben konnten? Du willst doch, dass jeder zum Glauben kommt. Du willst doch, dass jeder gerettet wird. Wie soll das sein? Wie ist das überhaupt zu verstehen? Aber als ich das noch einmal gelesen habe, da kam mir diese erste Vers wieder im Sinne. Jesus hatte zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre lang Wunder getan, überall in Jerusalem. Es waren Leute, die alles gesehen haben. Ich denke, wir lesen ein bisschen weiter, bevor ich das näher eingehe. In Vers 42, da heißt es, doch auch von den Oberen glaubten viele an ihm. Doch glaubten viele an ihm. Aber um den Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Im Englischen heißt es, die haben geglaubt, aber sie haben Angst gehabt, es zu bekennen, weil sie Ehre von Menschen haben wollten statt Ehre von Gott. Als ich jetzt diese erste Vers wieder gelesen habe, dann wurde mir irgendetwas ganz, ganz klar. Das kam buff wie ein Licht. Obwohl Jesus solche Taten tat, solche Zeichen vor ihren Augen, und diese waren Zeichen, die sie erwartet haben. Die waren Zeichen, die ihnen nicht fremd waren. Die waren ganz klare Zeichen, dass hier die Messias da ist. Mindestens, dass hier einen großen Prophet da ist. Jesus hat größere Werke und größere Zeichen als jeder Prophet getan. Der hat sich gezeigt als Herr. Er hat sich gezeigt mehrmals. Als Herr über den Tod, als Herr über die ganze dämonische Welt, als Herr über Krankheit, als Herr über die physischen Gesetze dieser Welt. Er ging auf dem Wasser, er stillte die Stürme, er vermehrte das Brot, er nahm irgendetwas und er schuf ein Brot. Versuch du mal, ein Brot zu schaffen. Er hat Autorität gezeigt über die physische Gesetze dieses Universums. Klarer hätte es nicht sein können. Und die haben gewusst, dies sind Zeichen, die kommen werden, dem, den Gott gesandt hat. Unser Messias, er wird kommen mit solchen Zeichen. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Im Englischen kam das ein bisschen anders. Es sagt, they would not believe. Die wollten nicht glauben. Und dann erst kommt dieser nächste Vers, wo es heißt, und die konnte nicht. Erst wollten sie nicht. Und dann kam das Wort aus Jesaja, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Wer glaubt uns und wem ist das offenbart? Wem wurde das offenbart? Die Juden, die Pharisäer, die Oberen des Landes? Hätten die Oberen geglaubt, hätten alle geglaubt. Amen? Hätten die Oberen geglaubt, dann hätten alle geglaubt. Hätten die Massen gewusst, dass es so viele waren, die an Jesus geglaubt haben, dann hätten sie den Mut gehabt, auch an Jesus zu glauben. Aber die Oberen, obwohl sie geglaubt haben, hatten sie Angst. Die hatten Angst vor Menschen. Und deswegen haben sie sich versteckt. Es wurde denen offenbart. Die hatten die Offenbarung und mit diesen Offenbarungen hatten sie auch die Verantwortung zum Glauben. Gott schenkt uns Offenbarung und er gibt uns aber die Verantwortung zum Glauben. Wir können Offenbarung bekommen und nichts damit anfangen. Hast du schon mal eine Offenbarung bekommen und hast nichts damit gemacht? Vielleicht eine Berufung und vor lauter Angst vor Menschen oder Angst vor irgendwas anderes hast du das einfach beiseite gelassen. Die Verantwortung zum Glauben wird uns nie genommen. Wir haben immer die Verantwortung zum Glauben. Die wollten nicht glauben. Und dann geschah irgendetwas, das mich erschreckt. Und ich nehme das als eine echte Warnung für mich. Und ich denke, das ist eine Warnung für uns, besonders in unseren Tagen. Wir wissen, die Zeiten sind böse und die werden nicht besser. Es wird nicht besser, umso näher wir an das Ende zukommen, es wird schlimmer. Menschen werden sich selbst lieben, Neid und Selbstsüchtigkeit wird zunehmen, die Kälte wird zunehmen und die Liebe von vielen wird erkalten. Wir sind in einer Zeit, wo die Herausforderung größer ist denn je zum Glauben. Das ist die Herausforderung und eigentlich ist das alles, was der Herr von uns will. Er will, dass wir ihm glauben. Er kann uns dann leiten, er kann uns dann führen, aber wenn wir nicht glauben, kann er nichts tun. Die wollten nicht glauben und der nächste Schritt ist darum, in Vers 39, da konnten sie nicht glauben. Und dann kommt dieses Erschreckende, denn Jesaja hat wiederum gesagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt. Schrecklich. Sie gingen von wollten nicht zu konnten nicht. Und das ist eine schreckliche Wende. Das ist eine Linie, die ich nie überqueren möchte. Nicht, dass ich sagen würde, na, ich will nicht glauben. Und dann plötzlich finde ich, dass ich so verstockt bin, dass ich nicht mehr glauben kann. Ich preise dem Herrn, dass er uns die Möglichkeit gibt, Buße zu tun. Wenn wir in unserem Leben dieses merken, dass wir auf dieser Gradlinie sind, dass wir sagen, nein, ich will nicht glauben. Oder ich will nicht glauben, ich habe Angst vor das und jenes. Oder jedes Mal, wo ich glaube, dann passiert irgendwas Schlimmes. Oder jedes Mal, oder egal wie es läuft bei dir in deinem Leben, sei nur sensibel, dass es eine Linie gibt. Und wenn du merkst, dass du diese Linie näher tretest oder dass du sogar über diese Linie gegangen bist, wenn du merkst, Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht glauben, das reicht, wenn du das bekennst. Denn er hat kein Interesse daran, dass einer von seinen Kindern in dieser Verstocktheit bleibt. Du bist ein Kind Gottes. Und so bist du erlöst aus dem Gesetz. Du bist erlöst, du bist erkauft, du bist eingesetzt, du bist auserwählt. Und so ist es ist es natürlich, dass er dich nicht in eine Verstocktheit einfach sitzen lassen will. Er will dich erneuern. Er will dich wieder auferbauen. Er will dich wieder in seine Gegenwart hineinbringen. Er will dich wieder stärken und erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Er will dich mit seiner Freude wieder erfüllen. Er will nicht, dass du in einer Verstocktheit bleibst. Aber wie schnell geht das, dass wir in diese leichte Verstocktheit hineinfallen? Wir leben in einer Welt, der uns einnimmt von jeder Seite. Von jeder Seite. Egal, wo du schaust, gibt es irgendwas zu tun. Ob du einen Computer hast, ob du einen Fernseher hast, ob du ein Radio hast, ob du irgendetwas hast, die elektronische Medien schreit nach unserer Aufmerksamkeit. Amen. Und dieses in der Welt sein, das hat eine ganz natürliche, automatische Folge. Und diese Folge ist, dass wir weiter von Jesus entfernt sind. Dass seine Stimme, diese leise flüsternde Stimme, der heißt, gehe zur Rechten, gehe zur Linken, komm mein Kind, nimm einfach ein bisschen Zeit mit mir und lass mich dich erfrischen. Wer hört diese Stimme, wenn CSI läuft im Fernseher? Wenn ein guter Film läuft? Oder wenn der Radio jetzt gerade kommt mit ein tolles Lied? Oder die Nachrichten kommen wieder? Wieder ein Einsturz? Wieder hier Probleme? Wieder dort Mord und Totschlag? Und hier noch einmal Bombenanschläge? Wer hört diese leise Stimme und nimmt sich dann Zeit mit ihm und kommt weg von der Welt? Es ist nicht leicht. Das weiß ich. Ich bezeuge, dass es nicht leicht ist. Aber es ist möglich. Der Herr möchte, dass wir wieder in den Glauben hineinkommen, dass wir glauben wollen. Und dann können wir auch. Das Glauben können ist unmittelbar mit dem Glauben wollen verkoppelt. Amen. Ich möchte Römer 1 aufschlagen. Die Römer 1 ein bisschen kennen, wissen ganz genau, wo wir jetzt hingehen. Ich denke, ich lese das einfach. Wir kennen das alle. Und ich will nicht damit sagen, dass wir alle so in diesem schlimmen Situation sind. Ich möchte aber dieses Prinzip noch einmal darstellen. Das Nicht-Wollen führt zu das Nicht-Können. Wie wichtig unsere Entscheidung ist. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Ab Vers 18, Römer 1. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Sie wussten und sie haben gesagt, nein, ich will nicht. Seht ihr das? Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen. Warum denn wohl? Weil sie es nicht wollten. Sie dachten, sie wüssten besser. Und sie wollten nicht. Sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihre Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Nicht wollen, Verfinsterung. Verstockung, nicht können. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahin gegeben. In die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein müsste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben im verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch in Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Boah. Ich brauche ein Bad, eine Dusche, nachdem ich solche Dinge gelesen habe. Aber seht ihr, wo es alles angefangen hat? Sie wollte nicht. Sie wollte nicht glauben. Sie wollten nicht Gottes Weg. Sie wollten ihn nicht erkennen. Und dann kam eine Verfinsterung. Dann kam eine Dahingeben. Mach, was du willst, sagt Gott. Und was will der Mensch? Ist das ein schönes Bild? Pfui. Was der Mensch ist hier abgebildet. Die Verfinsterung, die Entfernung von Gott bringt mit sich einen automatischen Verfall. Es fängt an bei uns, wenn ich ein Beispiel an mir selber nehme, es fängt damit an, dass ich lasch werde. Es fängt damit an, dass, ich bin nicht so unmittelbar mit dem Herrn in Verbindung und ich werde faul. Ich setze mich lieber hin und schalte den Fernseher an. Ich will mich nur ausruhen, ich bin ausgepowert, ich suche irgendwie Entspannung. Und was mache ich? Ich entspanne mich, indem ich in die Welt bade. Ich lege mich hin in die Welt und ruhe mich aus und lasse mich vergnügen. Filme, ich meine, die sind nicht schlecht. Ich will nicht sagen, dass all das schlecht ist. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber das ist der Anfang. Wenn ich nicht Gott will, dann gibt der Feind mir viele verschiedene andere Möglichkeiten und Alternativen. Und dann kann ich wählen, wie ich will. Und ich kann auch einen Film genießen. Ich habe vor, diese neue Film King Kong anzuschauen. Ich habe es vor und ich werde es auch tun. Und ich denke, dass Gott mich nicht dafür bestrafen wird. Aber wenn ich das nur tue, wenn ich das nur tue und keine Zeit für den Herrn habe und ihm nichts suche, dann bin ich auf diesen rutschigen Pfad, der immer weiter nach unten geht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mich entscheiden, Jesus zu glauben, ihm zu suchen, ihm wirklich zu glauben. Ich möchte weiterlesen, wieder in Johannes 12, Abvers 44. Erst haben wir dieses schreckliche Bild, nicht wollen, nicht können. Eine absolute Verstockung des Herzens und es führt zur ewigen Verdammnis für die Leute. Und dann malt Jesus uns ein wunderbares Bild. Er sagt ab Vers 44, Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihm richten am jüngsten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Jesus gibt uns in diese Verse eine absolute ewige Sicherheit. Der sagt, wenn du mich siehst, dann siehst du nicht mich, sondern du siehst den, der mich gesandt hat. Du siehst dem Vater Abrahams, Isaak und Jakobs. Du siehst deinen Gott, der mich gesandt hat. Ich widerspiegele seinen Willen. Ich spreche seine Worte. Was du siehst, du kannst dich drauf verlassen. Es ist nicht eine andere, es ist nicht eine Täuschung. Ich bin das Ebenbild des Vaters. Und ich bringe dir seine Worte und ich tue seine Werke. Was ich euch gezeigt habe, was ich bin und was ich tue, was ich sag, bekommt ihr alles von eurem Vater im Himmel, den ihr sucht. All die Zeichen, die ihr gesehen habt, kommen alle vom Vater. Die haben gesagt, ja, der schmeißt die Dämonen aus durch die Kraft des Beelzebub. Jesus sagt, nein. Es ist durch die Kraft Gottes, dass das alles geschieht. Jesus sagt in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt, wenn du mich siehst, dann siehst du meinen Vater. Wenn du auf mich schaust, dann schaust du auf meinen Vater, der mich gesandt hat. Und das ist so eine wunderbare Sicherheit, die er uns gibt. Ewig und absolut vertrauenswürdig. Wir haben eine Situation gehabt im letzten Jahr. Ein wunderbarer Bruder voller Glauben aus Österreich. Der ist gekommen, zwei von unseren Heilung- und Befreiungsgottesdienste ist auch einige Male hier in die Gemeinde gewesen. Wir haben oft für ihn gebetet. Der kämpfte mit Krebs. Und er hat die Entscheidung getroffen, er nimmt nicht diese ganze Chemotherapie, der seinen Körper sowieso kaputt macht, sondern er kämpft sich durch im Glauben. Und wir haben für ihn gebetet und es wurde besser mit ihm. Aber letztendlich ist er an diesem Krebs gestorben. Die Sicherheit, die wir im Herrn haben und die Entscheidung, die wir treffen, zu glauben, hat nicht mit unseren Umständen zu tun. Diesen Bruder ist beispielhaft gewesen in seinem Glauben. Menschen um ihn herum waren so tief berührt von seinem Glauben und seine Frau, seine Hinterbliebenen, die bleiben im Glauben. Die lassen sich nicht runterkriegen von diesem, die sagen, Herr, du hast so viel getan. Herr, du hast Wunder getan in der Zeit dieser Krankheit. Du hast uns eine tiefe und eine innerliche Sicherheit geschenkt, dass der Tod für uns überhaupt keine Furcht darstellt. Wir wissen, wo wir hingehen. Du warst uns so nahe in diese Zeiten der Bedrängnis. Jetzt sind wir bereit, mit dir und für dich durch alles zu gehen. So oft liegt unsere Entscheidung, ob wir das glauben oder nicht glauben, ob wir ihm dienen oder nicht dienen. Wir lassen diese Entscheidung so oft beeinflussen von unseren Umständen und von den Sachen dieser Welt, von unserem menschlichen Verständnis. Aber es geht drüber hinaus. Jesus sagt, siehst du mich, so siehst du meinen Vater. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin der Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wo, meinst du, ist dieser Bruder jetzt? Er ist mit dem Vater. Wo führt den Weg hin? Zum Vater. Durch dieses Leben, aber Jesus bestimmt unsere Pfad. Ja, warum hast du denn für den gebetet überhaupt? Ich bin davon überzeugt, dass alle unsere Gebete wirksam sind. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus sich freut über jeden einzelnen unserer Gebete. Ich bin davon überzeugt, dass er jedes Gebet erhört, sofern es in seinen Plan passt. Könnt ihr das annehmen? Würdest du dann für das nächste nicht mehr beten? Oh, ich weiß nicht, vielleicht, du stirbst ja eh. Bete ich nicht für dich. Nein, das kommt uns überhaupt nicht im Sinne. Natürlich beten wir weiter für die Kranken. Aber das, wohin wir gehen, oder zu dem, wohin wir gehen, ist zu dem Vater. Und es ist sein Wille, nicht mein Wille. Amen. Es ist sein Plan, nicht mein Plan. Ich tue mein Bestes nach meinem besten Verständnis und in meiner Schwachheit und in meinem Glauben. Und ich höre nicht auf, das zu tun. Ich höre nicht auf zu beten. Ich höre nicht auf, über Heilung zu lehren, weil es hier steht. Und weil wir genauso viele Situationen sehen, wo es wirkt. Aber wir müssen Gott seine Souveränität überlassen. Wir bestimmen nicht, was er will, sondern wir beugen unsere Willen seinen Willen. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und das machen wir, egal wie unsere Umstände ausschauen. Unser Sieg ist immer da. Unser Sieg ist ewig, egal was auf dieser Welt passiert. Ich denke irgendwie, ich wollte nicht so tief eingehen in diese, aber ich denke, diese Einstellung ist ein Schlüssel für uns in diesem kommenden Jahr. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen, dass schlimme Zeiten kommen. Wir wissen nicht, ob es in unserer Generation passiert oder in der nächsten Generation passiert. Aber wenn es so sein soll, dann wollen wir bereit sein. Wenn es aber nur so ist, dass der Herr uns in diesem Jahr herausfordert, mehr auf die Straße zu gehen, mehr mit Leuten zu reden, ein bisschen aus dem Versteckten hinaus zu gehen als Christen, das bringt auch seine Sachen mit sich. Das ist auch eine Herausforderung für uns. Aber wenn das so ist, dann lass uns doch bereit sein dazu. Johannes 14, ich lese weiter. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Sprichst du ihm, Philippus, Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Der arme Philippus. Die ganze Zeit war er mit Jesus und er hat das ganze Ding verpasst. Persönlich mit ihm. Haben wir es verpasst? Haben wir erkannt, wer Jesus ist? Jesus spricht, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in ihm in dem Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um die Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Willst du glauben? Na, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben, dass es so ist. Willst du glauben? Na, will ich nicht. Kann ich nicht. Wenn du sagst, das kann ich nicht glauben, weißt du, wo du stehst? Weißt du, wo du Buße tun musst? Das Wollen ergibt das Können. Das Nichtwollen ergibt das Nichtkönnen. Also mach doch eine Entscheidung. Ich mache die Entscheidung, Gottes Wort zu glauben in jeder Hinsicht. Und wenn es sagt, ich werde die Werke Jesu tun und größere, dann entscheide ich mich, das zu glauben. Es ist eine Herausforderung und ich möchte wirklich ehrlich sein. Mein Kampf mit dem Glauben ist ein andauernder Kampf. Und bei dir ist es wahrscheinlich genauso. Aber was ich merke, was ich über die letzten, ich sage vielleicht 4 Jahre merke, umso mehr ich mich entscheide, Gottes Wort zu glauben, umso mehr kann ich glauben und umso mehr ist seine Salbung freigesetzt in meinem Leben. Umso mehr spüre ich seine Kraft, wenn ich für Leute bete. Umso mehr fließt sein Wort. Umso mehr. Es ist also ein Prozess, das erkenne ich und du musst es erkennen. Gott weiß es, jeder weiß es und keiner ist enttäuscht, wenn du nicht hier bist heute und nur hier bist. Gott hat viel Zeit. Er ist nicht unter Zeitdruck und er weiß, er kennt seinen Plan. Lass diesen Plan aber bitte zu. Dass ihr immer aufwärts geht in eurem Glauben, dass ihr immer mehr die Entscheidung trifft, ja, ich will glauben. Jesus, ich will dein Wort glauben. Die ganze Tradition sagt mir, es stimmt nicht. Die ganze Gesellschaft sagt mir, es stimmt nicht. Die ganze Humanismus sagt mir, die Rationalismus, die Pluralismus, die Ismussen der Welt sagen mir, dass es nicht geht. Nur dein Wort, nur dieses eine Buch sagt mir, dass es geht. Ich entscheide mich, sein Wort zu glauben über die ganzen Ismussen dieser Welt. Oder Ismin, würde man sagen auf Deutsch. Gell? Ich entscheide mich zu glauben und mit meinen Willen finde ich, dass ich kann. Also, ich ermutige euch, mache die Entscheidung. Glaube ihm. Glaube, dass der in dir ist, größer ist als der in der Welt ist. Glaube, dass du überwinden kannst, weil er überwunden hat. Glaube, dass du in den Siegeszug bist, dass du nicht der Verlierer bist, dass du nicht der Schwanz bist, sondern der Kopf, wie sein Wort sagt. Du bist gesegnet mit allen Segnungen Abrahams. In Jesu Namen. Glaube es, entscheide dich doch, das zu glauben in diesem Jahr. Neu. Stärker, egal was kommt, ich entscheide mich zu glauben, dass du sagst, was du meinst, Herr. Dass dein Wort stimmt. Und du wirst merken, dass du mehr und mehr glauben kannst, weil du glauben willst. Deine Entscheidung ist der Schlüssel. Ohne deine Entscheidung kommt es nicht automatisch. Automatisch kommt der Rutsch nach unten. Das kommt automatisch. Da brauchst du nichts tun. Geh mit dem Fluss, denn der Fluss geht immer nach unten. Aber wenn du dich entscheidest zu glauben, dann ist es einen Stand, den du nimmst, einen Kampf, den du kämpfst, aber preis dem Herrn, durch Jesus ist uns nichts unmöglich. Amen. Ich möchte in diesem Jahr sehen, dass dieser Raum voll wird, jeden Sonntag. Ich möchte in diesem Jahr sehen, dass Hunderte zum Glauben kommen hier in unserer Region. Und dass sie kommen, weil es nicht genügend Gemeinden gibt. Dass sie diesen Raum erfüllen, dass sie Robertsgemeinde erfüllen, dass sie jede Gemeinde füllen, wo das Evangelium gepredigt wird. Das möchte ich sehen. Ist das zu groß? Ist das zu viel verlangt? Wenn ich sage, Herr, das will ich nur nicht, ich möchte diese ganze Nation. Ich möchte, dass diese Nation von Deutschland seine Rolle spielt als eine echte enge Freund Israels. Das will ich sehen für Deutschland. Ich will sehen, dass so viele Leute zum Glauben kommen und das Wort verstehen, dass es automatisch ist, dass Deutschland zur Seite Israel steht. Möchte ich sehen, ist das zu viel verlangt? Kann ich ihm das fragen und bitten? Ist er fähig, das zu tun überhaupt? Mein Wort sagt, er ist fähig, mehr zu tun, als ich überhaupt denken und erbitten kann. Und wenn das so ist, dann ist das kein Problem für ihn. Das Problem ist, dass ich mich entscheide, das zu glauben. Dass ich ihm suche und sage, Vater, gib du mir dein Herz. Gib du mir, was du willst. Denn ich habe mich entschlossen, ich will dein Wille herbeibeten. Ich will beten im Glauben, dass das so geschieht. Du gibst mir die Verlangen meines Herzens. Du gibst mir erstmal den Verlangen und dann gibst du mir die Antwort. Ich bin offen dafür, Vater, komm, erfülle mich. Ich suche dich, gib es mir. Ich bin gespannt, was ihr von Jerusalem zurückbringt. Ich bin mir sicher, dass der Herr euch ein Wort gibt für uns. Ich bin mir sicher, dass dieses Gebet hier vorne nicht irgendwie aus der Luft gegriffen war. Ich bin mir sicher, dass Gott mir diesen Verlangen geschenkt hat, dass das ein Wort der Erkenntnis, Weisheit, was weiß ich, und dass der Herr uns als Gemeinde was sagt, durch das, was ihr erfährt. Preist dem Herrn. Glaub, entscheide dich zu glauben und lass uns gemeinsam diese Räume erfüllen. Lass uns gemeinsam an Gottes Reich bauen in diesem Jahr. Amen. Denn es wird sehr viel geschehen in diesem Jahr. Da bin ich überzeugt. Vater, ich will dir danken für dein Wort. Ich will dir danken, Herr. Halleluja. Herr, du bist so gut. Du bist so groß. Preis dem Herrn. Ich möchte zum Schluss aus Römer 11 lesen. Das heißt auf Englisch, that's the doxology. Lobpreis der Wunderwege Gottes. Römer 11, Abvers 33. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihnen vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Oh.
auflädst.